Hallo, ich bin Julia Weißbach. Ich bin die Head of SEO bei Syzygy, jetzt seit 5 Jahren und habe hier die Verantwortung für den SEO-Bereich. Das heißt alles, was über On-Site und Off-Site-Optimierung geht. Und freue mich, heute hier zu sein. Und wenn ihr wissen möchtet, warum SEO doch noch nicht tot ist, dann hört ihr jetzt in unsere Podcast-Folge rein. OMT. Ich würde raten, anders an SEO ranzugehen, ne? Weil das ist eigentlich so das, was wir jetzt auch, wer länger im SEO schon tätig ist, glaube ich, auch schon oftmals erfahren haben. SEO ist ja gefühlt schon 10-mal gestorben, ja, jedes Jahr aufs Neue ist SEO wieder tot. Und ich glaube, was dahinter steht, ist, dass wir einfach immer gelernt haben, uns neu anzupassen. Ne? SEO vor 10 Jahren, oh mein Gott, ja, was haben wir da für Grütze, hätte ich fast gesagt, gemacht, ne? Die aber sehr gut funktioniert hat. Und jetzt wird wieder so ein Punkt kommen, wo wir uns anpassen müssen und wo wir raus müssen aus unseren alten Routinen und unserer alten Vorgehensweise.
Herzlich willkommen zum OMT Online Marketing Podcast mit Mario Jung.
Hallo Julia, schön, dass du da bist. Julia, wir schauen halt auf das Thema SEO, auch mein Herzensthema, wie viele hier wissen, die zuhören, und deren aktuellen Entwicklung. Was sind die wichtigsten Veränderungen deiner Meinung nach, die wir derzeit im Bereich der Suchmaschinenoptimierung erleben?
Ja, SEO geht ja, sag ich mal, ständig durch eine gewisse Dynamik, ja, und muss anpassungsfähig sein. Jetzt kommen natürlich wieder neue Veränderungen und neue Herausforderungen auf uns. Und ich sag mal, ein großes Thema, wo wir unseren Fokus verändern müssen, dass wir eigentlich eine krasse Zentralisierung auf Google hatten. Ja, wir haben wenig rechts und links geguckt, ne, auch nicht zu Unrecht. Es ist einfach ein Riesenplayer. Und haben damit aber natürlich auch der Suchmaschine unglaublich viel Macht gegeben, ne, uns da sozusagen unseren eigenen kleinen Imperator geschaffen. Jetzt, wo gewisse andere Dinge auf uns zukommen, ne, wird uns das zum Verhängnis. Und wir müssen irgendwie gucken, wie wir uns da so ein bisschen rausmanövrieren. Und diese anderen Dinge, die eben kommen, das ist zum einen KI. Ich glaube, das ist mittlerweile auch dem Letzten bewusst geworden, dass das irgendwie jeden von uns betreffen wird. Das sind natürlich auch andere neue Suchplattformen wie Social Media, was ja auch aus diversen Kanälen besteht, wie Pinterest, Instagram und natürlich TikTok als, sag ich mal, einen der größten Player ist vielleicht das falsche Wort, ne, aber der angesagtesten Player bei Gen Z. Weshalb natürlich diese Plattform auch nochmal explizit so viel Aufmerksamkeit bekommt. Und letzter Punkt ist eigentlich, dass wir mehr in diesen ganzen Bereich Personalisierung einsteigen müssen, ne, auch im SEO. Denn wir haben es bei der Google I.O. schon mal so angeteasert bekommen, aber alles soll individualisierter werden. Ja, die Suchergebnisse sollen komplett von AI generiert werden, ja, an der individuellen Persona, sodass es für uns natürlich im SEO immer schwieriger wird, dafür zu optimieren, wenn wir uns nicht darauf einstellen.
Nicht nur zu optimieren, wahrscheinlich auch nachzuvollziehen, was...
Ja.
Also, wie will man dann noch Rankings kontrollieren, wenn alles individualisiert ausgespielt wird?
Absolut, ja.
Ja, finde ich sehr, sehr, sehr spannend. Das Thema Social SEO, das habe ich so das Gefühl, das wird auf Konferenzen immer mehr zum Thema. Bei der Campix habe ich was dazu gelesen, ich war nicht drin, aber wir haben jetzt bei uns auf der Konferenz dazu was gehabt. Wir haben schon auf Clubtreffen von uns schon 2-mal von 2 verschiedenen Referenten, immer meistens in Bezug zu TikTok, weil das da scheinbar sehr, sehr gut funktioniert. Ich glaube aber auch, dass andere Plattformen da natürlich auch relevant sind. Du hast Pinterest angesprochen. Pinterest war für mich noch nie so richtig Social Media. Es war für mich immer mehr Suchmaschine. Aber eine ewige Diskussion gefühlt auch im Online-Marketing. Wie sollten wir uns im SEO aufstellen, um zukunftsfähiger zu sein? Was muss sich jetzt aktuell verändern?
Also grundsätzlich, ne, das, was du jetzt auch schon mit Social und Social SEO mit angesprochen hast, ne, das geht in diese Richtung, dass wir eine andere Herangehensweise an SEO finden müssen und auch einen anderen strategischen Ansatz. Das heißt, prinzipiell ist es so ein Verhängnis, was wir SEOs auch oft haben, dass wir sehr schnell im Deep Dive sind, ne, sehr schnell in kleinteilige SEO-Arbeit eintauchen. Aber jetzt müssen wir anders rangehen und dafür müssen wir erstmal gucken, okay, was gibt's denn eigentlich neben unserem traditionellen, ja, alten Freund Google noch für Kanäle, die wir bespielen können? Und da gehört natürlich ein TikTok dazu, aber auch ein Pinterest, auch ein Instagram, aber eben auch andere Dinge, ja, wie YouTube, wie Amazon, zum SEO etc. Und diesen, sag ich mal, Omnichannel-SEO-Ansatz, den muss jeder für sich jetzt mal fahren, damit wir gucken können, okay, wie können wir diesen Herausforderungen, ne, die wir vorhin besprochen haben, auch überhaupt begegnen?
Ich glaube, dass es total wichtig ist für die Zuhörer, erstmal zu verstehen, was ist denn eigentlich ein Suchsystem? Also wir reden ja bei SEO von Search Engine Optimization. Du sprichst jetzt von den großen Social Media Plattformen. Es gibt ja noch viel, viel mehr. Wir haben ja auch so Sachen wie, keine Ahnung, Yameda. Wenn es um Ärzte geht, hat ja auch eine Suchmaschine. Theoretisch ist ja jede Webseite, die einen Suchschlitz hat, irgendwo ein Suchsystem. in irgendeiner Art und Weise. Und irgendwie ist es beeinflussbar. Und damit kann man sich natürlich beschäftigen, wo man ja schon einen Schritt weiter ist, dass man auf Basis, also ich kann Google für alles nutzen, ja, ich kann irgendwas eingeben und dann finde ich normalerweise wahrscheinlich eine der Plattformen, die ich auch direkt ansteuern könnte, um dort zu suchen. Und viele machen das halt mittlerweile. Also klar, Google ist wahrscheinlich immer noch mit Abstand der größte Player. Jetzt gibt es dann die ersten Ergebnisse, dass, oder die ersten Studien, dass KI am Kommen ist. Ich habe jetzt was gesehen, wo KI noch nicht mal 3% des Suchvolumens hatte, was Google hat im Monat, aber natürlich durch den Hype extrem wahrgenommen wird und sicherlich auch weiter wachsen wird. Ob es dann 3% oder 20% sind, das ist jetzt, glaube ich, erstmal zweitrangig. Google ist immer noch da, Google ist immer noch ultramächtig. Google wird auch darauf reagieren, deswegen gab es ja diesen Code Red. Ich glaube, dass man sich sehr schnell... Das klingt total bescheuert, weil ich habe vor 7, 8 Jahren schon Vorträge dazu gehört, dass man auch an Google vorbei optimieren muss und sich damit beschäftigen soll. In so einer, ich nenne es mal Omnichannel-SEO-Strategie, aufgrund seines eigenen Geschäftskonzepts sich zu überlegen, was kann man außerhalb von Google machen. Bei E-Commerce wissen wir, das ist Amazon, billiger.de und wie sie alle heißen. Aber bei anderen Webseiten kann es ja anders sein. Woher weiß ich, Frage an dich, woher weiß ich, wie meine individuelle SEO-Omnichannel-Strategie aussehen kann?
Ja, es gibt verschiedene Möglichkeiten, ne, für sich selbst zu identifizieren, okay, was ist jetzt mein perfekter, sag ich mal, SEO-Kanal-Mix? Grundsätzlich würde ich immer empfehlen, es am User-Intent auszurichten. Weil wir im SEO ja das große Glück haben, dass wir eben wissen, okay, wer kommt mit welchem User-Intent auf unsere Seite, ne, und was wollen wir entsprechend zeigen? Und damit können wir eigentlich jeder für sich seine Website mal analysieren und gucken, okay, wo ist eigentlich mein Fokus drauf? Dafür würde ich empfehlen, dass man wirklich mal eine Art Inventarisierung macht. Ne? Also sich anguckt, okay, was habe ich überhaupt für SEO-relevante Seiten und welchen User-Intent sprechen die an? Ne? Und das ist eigentlich wirklich sehr, sehr einfach, weil das eine rein quantitative Betrachtung ist und es wirklich nur darum geht, ne, wie du gesagt hast, rauszufinden, okay, bin ich diese wirkliche Reinform eines Shops? Ja, ich habe nur PDPs, Produktseiten, noch eine Über-uns-Seite, noch einmal über Nachhaltigkeit gesprochen, das war's. Dann kann ich halt meinen ganzen Kanalmix, meine ganze Omnichannel-Strategie an so einem transaktionalen Intent ausrichten. Na, aber wenn ich natürlich sage, okay, ich kriege immer weniger Traffic, vielleicht sollte ich ja auch mal ein bisschen andere User-Intents bespielen, Zwinker-Zwinker, wie zum Beispiel einen informationalen Intent, dann baue ich noch ein Magazin auf. Ja, dann kann ich daran meinen Kanalmix aufbauen. Und je nachdem, welchen User-Intent ich quasi wie weit in den Fokus stelle, kann ich dann entscheiden, okay, welche Kanäle sind für mich jetzt im SEO relevant. Und für einen informationalen Intent, ne, ist das klar, das geht nicht an Google vorbei. Ne, wie du sagst, Google ist der mächtigste Player, deswegen optimieren wir ja auch auf Google hin. Aber da gehört natürlich noch eine Menge mehr dazu. Wenn wir jetzt auch den Google-Kosmos uns angucken, gehört jetzt Google AIOs, ne, also die AI-Overviews mit dazu, auch wenn es gerade noch nicht für uns verfügbar ist, aber wir spielen das ja jetzt langfristig durch. Genauso wie der weiterführende Kosmos mit Google Discover, ja, Google News, die Bildersuche, ja, so Dinge, die man immer vernachlässigt. Aber natürlich im Informationalen auch ganz, ganz stark Chat-Assistenten, ja, Large Language Models wie ChatGPT, Gemini, aber auch Perplexity, Claude, ne, all diese Modelle, die, wie du sagst, ne, jetzt mit 3% natürlich noch relativ schwach am Markt sind, aber man muss halt auch gucken, in welchem Zeitraum sie schon einen derartigen Anteil erreicht haben. Ja, das zeigt uns so ein bisschen die Dynamik. Und dann haben wir natürlich noch, wie wir vorhin ja schon angeteasert haben, Social-Media-Plattformen und auch YouTube. Ne, das ist so im Informationalen eigentlich unser Kanalmix. Und transaktional kommen dann natürlich noch hinzu Amazon SEO. Ja, das ist ja immer so ein Thema, das, ich würde sagen, das ist so das ungeliebte Zweitgeborene. Ja, das ignorieren wir SEOs immer gern mal so weg, weil irgendwie gibt es Gründe, weshalb Amazon SEO nicht so favorisiert wird. Aber das ist ein Riesenthema im transaktionalen Intent. Und auch Vergleichsportale. Ja, das ist auch so ein Thema, was wir eigentlich immer, du hattest es vorhin schon mal mit so ein paar Beispielen angeteasert. Das kann man immer nur bis zum gewissen Grad beeinflussen, aber man kann es beeinflussen. Ne? Und kaum einer beschäftigt sich wirklich stark mit Vergleichsportalen. Das ist so wichtig im transaktionalen Intent. Und natürlich der ganze Local-Bereich kommt da auch noch mit dazu, ne, weil alles an lokalen Suchen auch sehr stark ins Transaktionale mit reinfällt. Und davon ausgehend kann ich dann eben gucken, okay, wie ist mein Fokus, ne, als ich, als individuelles Unternehmen, und welche Kanäle will ich entsprechend mit in so eine wirklich 360-Grad-Betrachtung mit reinnehmen. Und erst wenn ich das habe, ja, diese Omnichannel-Strategie, dann fängt eigentlich diese detaillierte SEO-Arbeit an, wo wir wirklich in die Optimierung eintauchen.
Zwei Fragen, oder nee, ein Hinweis und eine Frage. Zum Zeitpunkt der Aufnahme noch nicht, aber wenn diese Aufnahme online geht, haben wir eine ganz tolle Folge auch online mit dem CEO von billiger.de. Und mit dem habe ich extrem viel über User-Intents, über Strategien von Vergleichsportalen gesprochen, weil sie auch gerade nach seiner Aussage extrem wieder am Wachsen sind, nachdem sie auch schwere Jahre hinter sich hatten. Könnt ihr mal reinhören? Den Link hauen wir auf jeden Fall in die Shownotes. Ein sehr spannendes Gespräch gewesen. Als Frage oder was ich gerne mit dir erörtern würde, du sprichst von User Intents. Ich glaube, dass viele User schon damit überfordert sind, den User Intent herauszufinden. So, wenn ich jetzt überlege, welche Formate ich brauche. Wie würdest du denn vorgehen gegenüber einem potenziellen Kunden von euch? Oder wie würdest du als Kunde, der jetzt nicht mit einer Agentur zusammenarbeitet, vorgehen, um das richtige Format für den richtigen User-Intent zu finden?
Jetzt, ich glaube mal, den User-Intent rauszufinden, ne, das sind ja auch immer so fancy Wordings, das verwirrt dann natürlich viele, aber das ist tatsächlich eine simple Sache. Na, also ich habe eine Produktseite, da ist der User-Intent transaktional. Ne, ich habe einen Informationsartikel, da ist der User-Intent informational. Und dann haben wir noch so ein paar dazwischen, ne, navigationalen Intent, wo jemand zum Beispiel nach der Brand selbst sucht, oder den Commercial Investigation Intent, wo es darum geht, dass ich will mir ein neues Handy kaufen, ja, und ich will mal so eine Vergleichsseite haben. Welches ist jetzt das Beste? Ist es das Pixel? Ist es das Galaxy? Oh, ich suche wirklich gerade ein neues Handy. Es ist schwierig.
Ich auch.
Ne, und je nachdem kann man relativ schnell, ne, beurteilen, okay, was ist das denn für ein Intent? Weil, wie gesagt, du musst gar nicht im Detail reingehen. Du musst einfach nur, ne, wenn du sehr, sehr viele Produktseiten hast, sehr viele Kategorieseiten, dann hast du einen starken transaktionalen Intent. Ne, wenn du so eine Infoseite bist, die wirklich, weiß ich nicht, über Neurodermitis informiert, ja, dann sagt das ja schon in meinem Satz, ne, es ist informational. Und je nachdem musst du eben gucken. Ne, du brauchst keinen Amazon bespielen, wenn du keine Produkte hast. Ja, und genauso bietet es sich eben auch nicht an, auf Vergleichsportale zu gehen, wenn du eine reine Infoseite bist. Aber jetzt zum Beispiel auf AI zu gehen, ja, und auch für AIOs oder ChatGPT schon mal mit zu optimieren, wenn du im informationalen Segment gerade tätig bist, das macht durchaus Sinn, langfristig gesehen. Ne? Oder auch mal sich zu überlegen, macht für mich vielleicht ein TikTok durchaus Sinn? Ne? Auch wenn hier natürlich jüngere Zielgruppen unterwegs sind.
Ich habe vielleicht als kleine Ergänzung dazu, was ich immer ganz gern geraten habe, ist, wenn ihr eure Keywords kennt, ja, also sagen wir, ihr seid im transaktionalen Bereich unterwegs, habt ein Keyword, keine Ahnung, Hundeversicherung oder was auch immer, dann schaut doch einfach mal auf Google, welche Inhalte dort verlangt werden. Also das erkennt ihr daran, wenn ihr die SERPs euch anschaut, sind da nur Informationen, sind da Landingpages, die, also konvertierende Landingpages, die angezeigt werden, sind vielleicht Videos oder Fotos gerade im Fokus. Ich kann euch sagen, bei transaktionalen Seiten sieht man eher Anzeigen als Videos und Fotos, aber je nachdem, was ihr sucht, gebt das Keyword doch einfach mal ein, dann könnt ihr schauen, was für Formate dort zu sehen sind. Das zeigt euch Google, weil sie wissen, was auf welchem Keyword besonders gut funktioniert. Das sieht man auch an dieser Sekundärnavigation ganz gut, dass sie immer unterschiedlich in der Reihenfolge ist. Also Videos stehen vielleicht mal ganz vorne, dann stehen Fotos ganz vorne, also die Bildersuche ganz vorne, vielleicht auch mal was ganz anderes. Und dann auf Basis dieser Formate könnt ihr auch relativ einfach entscheiden, welche Portale ihr vielleicht noch nutzen könnt für eure Optimierung. Also wenn da ihr auf Keywords geht, wo viele Videos gebraucht werden, ja, natürlich macht das dann Sinn, auch auf YouTube und auf TikTok zu gehen. Weil ihr produziert die Inhalte ja sowieso, damit ihr gut rankt bei Google, dann könnt ihr sie ja da auch zweit oder dritt verwerten. Vielleicht so als eine kleine Ergänzung dazu, das Thema User Intent, ich habe immer das Gefühl, das wird so runtergespielt von vielen, gerade wenn so auf Corporate-Seite, wenn das so, ja, Keyword-Recherche, kann man machen und so weiter, kann der Studi machen, ich empfinde das immer total für falsch. Das ist nicht die allerspannendste Arbeit, ja, aber ich glaube, wenn die Keyword-Recherche nicht von einem Profi gemacht wird, hast du schon ein Riesenproblem, den du später im Zinseszinseffekt hinterherläufst. Also, wenn das schlecht gemacht ist...
Ja, die Keyword-Recherche ist unsere Basis.
Ja. Und das, glaube ich, ist total wichtig. Und dann in dieser Keyword-Recherche den Intent festzulegen und darauf basierend festzulegen, was ich für Inhalte produziere. Ach, ich kann mich da total reinsteigern. Ich will aber, lass uns mal weitergehen. Ich habe...
Ja, aber ich muss einmal ganz kurz, Mario, ne, weil hier bei diesem Omnichannel-Ansatz, ne, da müsst ihr gar nicht so tief reingehen. Du hast vollkommen recht, ne, mit Keyword-Recherchen und so weiter, aber macht euch das Leben einfach. Ne? Also, weil bis manchmal eine Keyword-Recherche da ist, das ist das, was ich meine. Man ist super schnell im SEO bei der Detailoptimierung. Ne? Ist man schon bei der Keyword-Analyse. Wir bleiben erstmal bei der Vorüberlegung. Und wenn du eine PDP hast, also eine Produktdetailseite, du brauchst gar nicht die Keywords. Du weißt allein vom Template-Typ, okay, ich habe einen transaktionalen Fokus hier. Ne? Das heißt, macht es euch nur zu Beginn einfach. Ne? Aber dann natürlich in den nächsten Schritten absolut richtig. Ne? Kann man diesen Deep Dive machen.
Welche Kanäle und Plattformen sind deiner Meinung nach für eine Omni-Channel-SEO-Strategie, ich glaube, das habe ich so noch nie gesagt, heute besonders relevant und warum?
Du musst es 10-mal hintereinander sagen, Mario, und nee, dann hast du es geschafft. Ja, es gibt natürlich, ne, also das ist immer individuell davon abhängig, was ich anbiete, ne, wie du auch gesagt hast, wo so mein Fokus drauf ist. Ich würde grundsätzlich, wenn es jetzt erstmal so an den Start geht, versuchen, mir Kanäle zu nehmen, wo ich weiß, okay, wenn ich hier optimiere, ne, dann optimiere ich auch gleichzeitig auf ein anderes Feld noch oder da geht viel Hand in Hand, ne, und das trifft jetzt auch gerade so ein bisschen diese ganzen Trendthemen, wo man gut noch reinspringen kann, ohne dass man zu viel Konkurrenz hat. Und da würde ich auf jeden Fall, ich würde das ganze Thema KI mir angucken, also Generative Engine Optimization als Kanal, sprich, da ist ja unser Riesenballon für AIOs, ja, ChatGPT, Gemini und so weiter. Na, hier stehen wir natürlich noch am Start, aber das ist trotzdem, gibt es ganz viele Sachen, die man schon machen kann, ne, und die auch jetzt schon eine Relevanz haben. Und natürlich würde ich das Thema TikTok-SEO mit aufnehmen, einfach weil das gerade so ein angenehmes Umfeld ist. Ja, da passiert ja noch nicht so viel auf dieser Plattform. Das heißt, man hat nicht diesen krassen Konkurrenzdruck. Man hat auch noch gar nicht so viele Möglichkeiten, dass man sich dazu Tode optimieren muss. Das heißt, das ist einfach eine einfache Sache für uns SEOs, würde ich sagen. Und ich würde aber auch nochmal in so Basic ist vielleicht das falsche Wort, ja, aber unsere Kanäle, die wir schon seit längerem kennen, aber nie so stark fokussieren, ne, eingehen. Ein Punkt ist zum Beispiel die Bildersuche, ja, oder Bilder generell. Weil wenn ich mit optimierten Bildern an den Start gehe, und ich meine richtig optimierten Bildern, ja, nicht nur ich habe ein Shutterstock-Bild und ich habe da ein Alt-Tag hinterlegt, sondern wirklich in Bilderwelten, die Suchanfragen beantworten, dann profitiere ich davon in der Bildersuche, in den AIOs, in der organischen Suche, im Shopping und so weiter. Ja, da kann ich überall natürlich meine Steps mitmachen. Und das ist so ein Thema, das priorisieren die wenigsten. Ja, das heißt, da kann man sich auch nochmal so einen kleinen Step nach vorne setzen. Das würde ich nutzen. Und Shopping. Ne, Shopping ist so ein Thema, da kann man tatsächlich Diskussionen drüber führen. Ja, ist das langfristig noch angesagt, wenn wir uns mal so die Google-Suchseiten in den USA angucken, ja, wo man sagt, okay, das sieht ja schon die organische Suche aus wie Shopping. Bleibt das Ganze, wird es gehen? Gerade ist es noch ein ziemlich großes Thema. Und gerade so, wenn ich einen transaktionalen Fokus habe, kann ich hier ganz viel machen, wovon ich auch zeitgleich bei den AIOs profitiere. Ne, das sind so ein paar Kanäle jetzt mal, ne, die so gemischte Intents ansprechen, die ich auf jeden Fall mit angehen würde.
Spannend, spannend. Wie ist der Einfluss von neuen Plattformen? Wir haben jetzt so viel über TikTok geredet. Wie beeinflussen aufstrebende Plattformen wie TikTok die traditionelle Suchmaschinenoptimierung? Und was sollten Unternehmen tun, um sich auf diesen Wandel einzustellen?
Ja, TikTok mit seiner Suchtgefahr, ne? Da kam doch jetzt auch wieder raus, sie werden verklagt wegen Suchtgefahr. Ich kann das unterschreiben. Ja, es frisst all meine Freizeit. Ah, es ist einfach, wenn man erstmal durch die Tanzvideos durch ist und der Algorithmus sich eingestellt hat, ne, dann hat man verloren. Ja, aber es hat natürlich auch einen großen Effekt auf das Suchverhalten. Das ist was, das ist uns vielleicht gar nicht mal so krass bewusst, weil wir natürlich in den Google-Kosmos groß geworden sind, ne, Generation Google, wenn du so willst. Aber jüngere Zielgruppen wie Gen Z haben jetzt schon ein anderes Suchverhalten, ne, und nutzen TikTok, um hier eben ihre Informationen zu finden. Und das ist was, das können wir auf Dauer nicht mehr wegignorieren. Ich habe auch letztens nach einem Kaffee gesucht, ja, weil ich einfach gleich wissen wollte, wie sieht das aus, war die Person da glücklich, kann ich noch ein paar Gerichte sehen. Na, auch im lokalen Umfeld hat das Ganze schon riesen Einfluss. Und ich glaube, was da wichtig ist zu verstehen, ist, dass man das Thema nicht wegignorieren sollte, weil man sagt, ach, Gen Z ist eh nicht meine Zielgruppe. Ja, die sind eh alle zu jung, sondern man muss auch hier langfristig denken. Ja, Gen Z beeinflusst ganz viele Kaufentscheidungen in Haushalten. Ja, dazu gibt es sogar Studien. Und mal davon abgesehen, dass da ja nicht nur Gen Z unterwegs ist, sondern auch ich und du. Also zwei andere Leute findet ihr da auch noch, Mario und mich. Aber wird natürlich auch diese Zielgruppe erwachsener. Ja, und wird dann entsprechend auch irgendwann natürlich auf Produkte zugreifen wollen. Das ist auch eine krasse Strategie, um sich mal ein bisschen zu verjüngen. Und von daher würde ich auf jeden Fall empfehlen, hier in irgendeiner Form aktiv zu werden. Ich glaube, es gibt gut B2B schwieriger, ja, aber ansonsten würde ich sagen, gibt es wenig Themen, die man nicht auf TikTok spielen könnte. Vielleicht auf eine bisschen andere Art und Weise, als man das so im Traditionellen gewohnt ist.
Welche Rolle wird KI im Thema SEO spielen, deiner Meinung nach? Und welche Möglichkeiten haben wir, uns jetzt schon darauf vorzubereiten?
Ja, KI tötet uns alle. Nein, Scherz, die Terminator-Zeit, die werden erst die Generation nach uns erleben. Wir werden Glück haben, Mario. Wir werden das nicht mehr erleben. Nein, aber ich glaube, es wird einen riesen Einfluss auf uns alle nehmen. Ne? Also zum einen dann, wie wir arbeiten, weil wir ja auch jetzt schon mitkriegen, dass KI natürlich ganz toll genutzt werden kann, um effizienter zu sein, um die Produktivität zu steigern. Ja, auch gerade diese, sag ich mal, Routineaufgaben, ja, die einfach Zeit fressen, die aber wenig von uns brauchen, ja, die schnell zu erledigen, das gibt uns natürlich auch den Raum, uns weiterzuentwickeln, ne, und uns mit Aufgaben zu beschäftigen, die eine Relevanz haben, eine größere Relevanz. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich KI als Suchplattform. Und das wird tatsächlich ein Thema sein, das wird uns positiv und negativ beeinflussen, würde ich sagen. Weil das natürlich die ganzen Zero-Click-Searches auch krass nach oben treiben wird. Das heißt, gerade so bei Informationsthemen, die so in den, ich sag mal, Enzyklopädie-Bereich gehen, ja, also so Wikipedia-Themen, die nicht diese Komplexität haben, da wird der User nicht mehr den Grund haben zu klicken. Ne? Der wird seine ganzen Diskussionen mit ChatGPT und Co. führen und braucht dann keine Eigenrecherche mehr zu betreiben. Der geht einfach ins Gespräch und lässt sich die Themen erklären. Und das sind so Bereiche, da müssen wir gucken, wie wir trotzdem aktiv werden können. Und hier gibt es verschiedene Sachen, die wir jetzt schon wissen, ne, die man jetzt schon angehen kann. Man muss aber auch dazu sagen, trotzdem stehen wir am Anfang. Ne, wir müssen noch viel mehr Erfahrungswerte sammeln, um hier sagen zu können, okay, das ist das, was funktioniert. Und das Ganze muss sich auch erstmal in einer gewissen Stabilität etablieren, dass wir wirklich sagen, okay, nächste Woche sieht es jetzt nicht gleich wieder komplett anders aus. Das eine, was ich auf jeden Fall empfehlen würde, wovon man auch an anderer Stelle profitiert, ist, ich würde strukturierte Daten pflegen. Das ist ja auch so ein On-Off-Thema. Ne? Ich glaube, vor 2 Jahren oder vor 3 Jahren haben wir gesagt, brauchst du nicht, Google kann das alles selbst verstehen. Jetzt sagen wir wieder, man muss es pflegen, aber das ist die Welt, die Achterbahnfahrt der Gefühle im SEO. Da würde ich unglaublich viel machen, ne? Weil ich glaube, das macht technisch wirklich wenig Aufwand. Man kann das leicht pflegen und hier würde ich wirklich alles reingeben, was Relevanz hat, ne? An Produkteigenschaften, aber auch an Info, ne? Newsartikel, Autor und so weiter, dass man eine Menge anbietet, ne? Woraus sich AI bedienen kann. Auch das ganze Thema multimedialer Content, ja, um jetzt nochmal richtig schön oldschool zu sprechen, Telearbeit, Mario. Nein, aber dass man verschiedene Medien anbietet, also von Videos, Bildern, Infogifs, Podcasts, ja, damit sich eben AI aus jedem bisschen bedienen kann. Ne? Und wie du es vorhin ja auch gesagt hast, wenn man sich so Suchergebnisseiten ansieht, ne, sieht man ja immer so verschiedene Formate. Und das ist ja auch bei den Google Leaks rausgekommen. Okay, manchmal fliegst du raus, weil du einfach nicht ins Layout passt. Ja, das muss man sich mal vorstellen. Du erfüllst alles, du hast alles richtig gemacht, aber du passt einfach nicht ins Layout. Zack, tut mir leid, ist dann doch Seite 2 geworden. Ne, und ähnlich wird es ja auch bei KI passieren, ne, dass man in irgendein Template passen muss. Und je mehr wir anbieten, umso größer ist natürlich die Chance, dass wir da auch irgendwo reinpassen. Und ich glaube, letztes Thema, was noch man sagen kann, das ist nochmal was, da sollten wir ganz dringend aktiv werden, ist Content-Kreation, weil wir haben einfach jetzt diese krasse Content-Überflutung, ne? Durch KI auch, durch KI für KI, alle klauen bei allen, ja, KI bei Redakteuren, Redakteure bei KI und wir haben wie so ein Content-Inzess, ja, und alles kommt aus dieser selben Brühe und wenn wir da irgendwie noch eine Chance haben wollen, uns ein kleines bisschen rauszumanövrieren, dann müssen wir Themen tatsächlich voranbringen. Das klingt wie das Einfachste der Welt, aber wir machen es halt nicht. Und wenn ich jetzt ein Standardthema habe, wie, keine Ahnung, wie bringe ich am besten ein Bild an die Wand, dann muss ich etwas tun, damit ich mich von all dem Content, der da draußen von KI bereits generiert wurde, ein bisschen hervorhebe. Ich will jetzt kein Meter, ja, aber ein Müh. Und ob das jetzt ist, der Experte in Bilder an die Wand hauen, ja, der nochmal seine explizite Meinung dazu gibt, viel Kraft hilft viel, oder ob es eine eigene kontroverse Meinung ist, warum hauen wir noch Bilder in die Wand, das ist nicht nachhaltig. keine Ahnung, ja, oder ob wir wirklich so gut recherchieren, dass wir das Thema voranbringen können und sagen können, oh, es gibt jetzt eine ganz neue Möglichkeit, ja, wie du das machen kannst, das sei dahingestellt. Aber wir brauchen dieses Mühe bei Content, weil sonst gehen wir in dieser Suppe aus millionenfachen gleichen Content-Pieces unter. Und das wird, denke ich, so ein extrem wichtiges Thema, was wir so gerade bei Informationsthemen fahren müssen.
Also Content-Inzest, das Wort des Jahres, fand ich sehr gut, die Herleitung. Mit der Entwicklung von Suchtechnologien und KI, sind traditionelle Webseiten da überhaupt noch relevant?
Ja, das ist ja so dieses Streitthema, ne? Oder auch, wo Publisher sagen, ja, dann mache ich halt gar nichts mehr, ne? Ich rank nicht, ich werde im Worst Case noch schlecht zitiert und dann wird nicht meine Quelle angegeben. Das ist natürlich ein berechtigter Punkt. Weil, ne, wir haben es ja gerade gesagt, gerade so einfache Infothemen, die werden keinen Klick mehr erzeugen. Ne? Warum soll ich dann drüber schreiben? Aber ich glaube, man muss das ein bisschen, man muss da seinen Kompromissweg reinfinden. Zum Beispiel jetzt im Transaktionalen ist es gar nicht mal so wild, weil da kann es mir prinzipiell egal sein, ob der User auf meiner Website kauft oder über jetzt zum Beispiel die AIOs selbst. Hauptsache, er kauft bei mir. Ja, und da ist zum Beispiel der Fall, dass ich irgendwann an den Punkt kommen muss, wo ich sage, meine Erfolgsfaktoren, meine KPIs, mit denen ich den Erfolg meines SEOs messe, die müssen sich ändern. Ja, das kann ich nicht mehr an Sichtbarkeiten festmachen, das kann ich auch nicht mehr an Traffic-Zahlen festmachen. Da brauche ich einfach ein anderes Herangehen an, wann bin ich im SEO erfolgreich. Ne, und so bei Infothemen wird es natürlich ein bisschen schwieriger, ne, weil da wollen wir natürlich den Klick noch haben, weil wir ja erst dort auf der Website dann den Sprung vielleicht zur Conversion hin machen können durch eine Produktempfehlung. Und hier ist es einfach wichtig, dass man zum Beispiel versucht, in komplexere Themen reinzutauchen, ja, oder in so ganz detaillierte Nischenthemen, wo der User wirklich sagt, okay, hier reicht mir diese Info nicht, das ist ein schöner Teaser, der macht mir Lust auf mehr, aber da will ich jetzt wirklich nochmal auf die Website gucken und mich da tiefer reinfinden in diese Themen. Das ist zum Beispiel so eine Möglichkeit, wie man gegen diese Zero-Click-Searches, die kommen werden, vorgehen kann und so ein bisschen die Existenzberechtigung für Webseiten hält. Aber grundsätzlich, ne, würde ich sagen, dass Webseiten immer auch allein als Datengrundlage eine Rechtfertigung haben. Ja, wenn du bei den perspektivisch ja in 3 Jahren bei den AIOs mit deinen Produkten ranken willst, dann brauchst du eine Datenbasis und das wird deine Website sein. Ja, selbst wenn man es auf diesem ganz rudimentären Level erstmal die Rechtfertigung findet, würde ich sagen, man muss sich nur darauf einstellen.
Ich bin sehr gespannt, wie sich das entwickelt in Bezug auf, weil nochmal Content Inzest fand ich super. Aber worauf ich hinaus will ist, wenn wir jetzt keine Webseiten und kein Content mehr bauen, weil theoretisch es zu keinem Traffic mehr führt, dann fehlt aber auch später die Grundlage für die KI weiter an Inhalten. Also KI zieht sich ja momentan die Inhalte von den Webseiten, von den ganzen Unterseiten und so weiter. Ich glaube, ich bin sehr gespannt, wie Google und Bing oder OpenAI darauf reagieren werden, wenn sie uns nämlich zu viel Traffic wegnehmen. Könnte es ja auch wirklich passieren, dass weniger Content produziert wird? Und wie reagieren die da drauf? Weil KI, dass sie sich selbst weiterentwickelt und so weiter, ich meine, da sind wir auch noch ein bisschen von entfernt, glaube ich. Kann man drüber diskutieren an einer anderen Stelle bestimmt. Da bin ich sehr gespannt, wo sich das hinentwickeln wird und wo OpenAI vielleicht weniger, aber wo Google mit Gemini auch aufpassen wird, leben und leben lassen. Gell? Ich glaube, das ist schon ein sehr, sehr wichtiges Thema.
Ja. Ja, und für Google hat ja auch noch ein gewisses Eigeninteresse mit seinem Display-Network, ne, da auch organischen Traffic noch irgendwie auf die Seiten zu bringen. Das heißt, bei ihnen hängt ja auch noch ein finanzielles Interesse dran. Ja. Aber ja, ne, das kriegt man ja auch schon mit daran, wie sie die Links jetzt abbilden, ne, wie sie versuchen, das Ganze so ein bisschen deutlicher hervorzuheben. Aber du hast recht, das wird tatsächlich spannend, ne, wie sie sich darauf einstellen.
Ich habe noch eine Frage zum Abschluss an dich. Du als SEO-Expertin, was würdest du anderen SEO-Experten und Unternehmen jetzt bei der aktuellen Situation noch für die Zukunft mitgeben?
Ja, da habe ich doch noch meine 20 Minuten Redezeit. Nein, das kann man tatsächlich eigentlich relativ gut auf den Punkt bringen. Ich würde raten, anders an SEO ranzugehen, ne? Weil das ist eigentlich so das, was wir ja jetzt auch, wer länger im SEO schon tätig ist, glaube ich, auch schon oftmals erfahren haben. SEO ist ja gefühlt schon 10-mal gestorben. Ja, jedes Jahr aufs Neue ist SEO wieder tot. Und ich glaube, was dahinter steht, ist, dass wir einfach immer gelernt haben, uns neu anzupassen. Ne, SEO vor 10 Jahren, oh mein Gott, Ja, was haben wir da für Grütze, hätte ich fast gesagt, gemacht, ne, die aber sehr gut funktioniert hat. Und jetzt wird wieder so ein Punkt kommen, wo wir uns anpassen müssen und wo wir raus müssen aus unseren alten Routinen und unserer alten Vorgehensweise. Deswegen würde ich wirklich raten, diesen Omnichannel-SEO-Strategie-Ansatz einfach mal zu fahren. Ja, das kostet vielleicht, wenn man sich viel Zeit nimmt, ne, setzt euch mal einen Tag hin, spielt das einmal einen Tag durch und das ist schon viel Zeit. Und seht mal, was ihr noch so für Möglichkeiten habt. Denn diese Herausforderungen und alles, was wir jetzt so perspektivisch besprochen haben, das wird kommen. Ne? Und man kann noch eine Weile vielleicht sagen, ach ja, das TikTok, das ist nichts für mich oder ach, warum soll ich jetzt nochmal da reinspringen? In einem Jahr schon wird das eine andere Diskussion sein, die wir führen. Ne? Und dann werden gewisse Dinge gar nicht mehr zur Frage stehen oder zur Debatte stehen. Das heißt, fangt jetzt an zu gucken, wo könnt ihr euch schon platzieren? Denn ihr wisst, SEO wirkt langfristig. Das heißt, wir müssen uns immer ein bisschen Zeit nehmen. Und von daher hoffe ich, dass ihr es hinkriegt, eure eigene SEO-Omnichannel-Strategie zu fahren und euch damit halt mal anzugucken, wie ihr in die Breite wachsen könnt.
Liebe Julia, vielen, vielen Dank. Also auch danke, dass du, ich meine, wir das gleiche Thema hattest du ja auch als Vortrag bei uns bei der Konferenz und ich fand es relativ spannend. Es hat sehr gutes Feedback bekommen, deswegen wollte ich das als Podcast mit dir aufnehmen. Spannende Diskussion, ich glaube, die kann man noch stundenlang führen und noch viel detaillierter führen wahrscheinlich, aber um vielleicht den einen oder anderen ein bisschen zu inspirieren, über bestimmte Dinge nachzudenken, hat das sicherlich heute mehr als nur getaugt. Dementsprechend danke für deine Zeit und schön, dass du da warst.
Sehr gern, vielen Dank.
Zum Abschluss der heutigen Folge mit Julia nochmal der Hinweis auf unsere Clubtreffen-Serie. Ich habe das in einem der letzten Podcasts schon mal angekündigt und habe sehr viel Echo bekommen, weil ich gesagt habe, wir haben noch ganz viele Clubtreffen bis Ende des Jahres, aber dann hört es auf. Wir werden nächstes Jahr keine Clubtreffen mehr machen, zumindest nicht so, wie ihr sie kennt mit diesen Abendevents. Es waren dieses Jahr, glaube ich, 42 Stück. Warum machen wir es nicht mehr? Das erkläre ich euch dann bei einem Getränk bei dem nächsten Event, wo ihr da seid. Aber es wird dafür was Neues kommen. Wir werden dezentrale Tagesevents machen. Nicht so aufwendig wie in Mainz. Nein, das wird nicht passieren. Die Mainzer Konferenz wird die große Konferenz bei uns bleiben. Und ihr werdet dort etwas erleben, was ihr sonst nirgends erlebt. Aber wir werden trotzdem auch vor der OMR nach Hamburg kommen. Wir werden, ich glaube, am 3.4. nach Stuttgart kommen. Wir werden vor der K5 in Berlin sein. Also schaut, was bei uns passiert. Ihr werdet früher oder später benachrichtigt. Es wird sich lohnen, dann vielleicht auch 2-3 Mal im Jahr sich einen Termin zu blocken, um zu uns zu kommen. Stay tuned. Aber dieses Jahr dürft ihr die Clubtreffen noch nutzen. Ihr solltet sie nutzen, weil wir haben viel vorbereitet. Guckt auf die Seite omt.de/clubtreffen. Den Link findet ihr auch in den Shownotes. Und seid dabei. Ist kostenlos, aber nicht umsonst. Bis dann. Ciao, ciao.